Herzlich willkommen im Glücksheldin Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind beide Resilienztrainerinnen und bei den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Wir möchten dir helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Wow, heute habe ich wirklich ein wahnsinnig tiefgehendes Interview für dich. Es geht um Trauma und Stress. Der Begriff Trauma ist ja in aller Munde und deswegen haben Kathi und ich beschlossen, dass wir dazu mal eine Fachfrau interviewen. Und ja, ich darf vorstellen, Andrea Renner. Sie ist Fachbereichsleiterin Psychologie im Zentrum für Naturheilkunde in München. Vom Hintergrund ist sie Medizinerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin. Ja, und wir sprechen, und ich muss dazu sagen, ich habe im Interview meinen Fragenkatalog komplett vergessen. Ich habe jetzt nochmal das Interview angehört und auch nochmal alles nachgehört. Ich war so gebannt von diesem spannenden Thema und davon, was Andrea alles erzählt hat und davon, wie viele Praxisbeispiele wir auch besprochen haben aus dem Mama-Alltag. Also ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wir sprechen darüber, was ein Trauma ist und was Trauma mit Stress zu tun hat. Wir besprechen dann ganz konkrete Beispiele, wie zum Beispiel Geburts- oder Entwicklungstraumata. Wir besprechen, was es bedeutet, an zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden. Ja, wir reden darüber, wo unsere Traumata herkommen, wie wir merken, dass wir ein Trauma haben und was dann schließlich Symptome für ein Trauma sind. Wir sprechen darüber, wie die Mutterschaft Traumaerfahrungen verändert und wie uns ein Trauma im Alltag beeinflusst. Und schließlich dann auch natürlich über Methoden, wie wir mit dem Trauma umgehen können. Andrea hat da ein breites Repertoire mitgebracht und ja, es ist ganz spannend. Wir besprechen dann nämlich auch die Frage, ob wir ein Trauma wirklich bewältigen müssen oder ja, ob es auch anders geht. Ja, anschließend gibt Andrea auch noch zwei ganz tolle Tipps, wie du deine eigene Resilienz stärken kannst. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt schon meinen Stress bearbeiten, ich möchte meinen Mama-Stress reduzieren und gelassener werden, dann haben wir da was für dich. Und zwar starten wir unseren sehr beliebten 5-Tages-Kurs wieder am 27. September. Kannst du gerne mitmachen. Trag dich am besten sofort ein, damit du noch dabei bist. Ich verlinke dir das in den Shownotes oder du gehst auf www.glücksheldin.de. Im Kurs, keine Angst, ist machbar für eine Mama. Wir haben das extra so konzipiert, dass du Mini-Videos bekommst jeden Tag, ein paar Minuten lang und ein Arbeitsblatt, das du bearbeiten kannst. Und ja, du wirst nie länger als eine halbe Stunde brauchen, außer du möchtest länger daran arbeiten, natürlich an den Inhalten. Kathi und ich würden uns wahnsinnig freuen, dich dann auch im 5-Tages-Kurs zu sehen. Und wir verlosen im Kurs auch einen Platz in unserem großen 8-Wochen-Kurs, den wir zusammen mit den Krankenkassen anbieten. Und jetzt wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß bei diesem tollen, tiefgehenden Interview rund um das Thema Trauma und Stress. Ja, Andrea, ich bin total glücklich, weil ich endlich mal wieder mit jemandem live zusammen sein kann. Wir sitzen in deinem Wohnzimmer in Gröbenzell und ich muss ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar war ich glaube, mit 2 Kindern im Schlepptau auf dem Weg zur Tagesmutter und du bist mit deinem Mountainbike und deinem Hund vorbeigeradelt. Und dann habe ich irgendwie gerufen, halt mal an. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sind ja ganz schnell auf die Themen gekommen, die uns beide interessieren. Und ich habe dir noch erzählt, dass ich Stressbewältigung für Mütter mache. Und dann hast du gesagt, ja, du weißt schon, das hat auch viel mit Trauma zu tun. Stress und Trauma. Und das hat mich dann total, wie soll ich sagen, inspiriert, mit dir zu sprechen.
Ja, schön, dass du da bist, Olivia. Es freut mich sehr, dich bei mir zu Hause begrüßen zu dürfen. Und schön, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich fand das auch total interessant, weil ich gehe ja seit 8 Jahren an deinem Haus vorbei eigentlich oder seit 7 Jahren und denke mir immer, was das eigentlich für ein cooles Haus ist und wie schön das ist, so von außen. Ja, es gefällt mir irgendwie. Und ja, jetzt haben wir uns kennengelernt und ich freue mich wirklich auf unser Gespräch.
Schön.
Ja.
Ja, genau, vielleicht kurz zur Erklärung. Ich wohne in so einem ganz alten Haus. Das ist eines der ältesten Häuser und ich liebe einfach alte Häuser und bin da auch total glücklich. Magst du dich mal kurz vorstellen? Was machst du?
Also ich bin die Andrea Renner. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe mich vor 14 Jahren auch schon in der Traumatherapie-Methode ausbilden lassen. Das war das Katatyme Bilderleben nach Karl Leuner. Das ist dann in der Zeit auch noch verfeinert worden, eigentlich von der Luise Reddemann, die ja auch Traumatherapeutin ist und die ganz viel mit Imaginationstechniken arbeitet. Und nach wie vor ist das mein Steckenpferd. Ich liebe Mentaltechniken und Imaginationstechniken, weil ich finde, dass man auf einem nicht so ganz direkten Weg unglaublich gut Trauma aufarbeiten kann. Und ich bin angestellt im Zentrum für Naturheilkunde. Das ist in München eine recht große Heilpraktikerschule in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da kann ich gleich mal ein bisschen Werbung machen. Genau. Und ich bin dort die Fachbereichsleitung. Ja, und bin da jetzt auch seit 14 Jahren schon, unterrichte Psychiatrie, klinische Psychologie und bilde sozusagen die zukünftigen Heilpraktiker für Psychotherapie dann aus, damit sie auch ihre Prüfung bestehen.
Schön. Ja. Wir kommen gleich nochmal auf deine Therapieansätze zurück. Mhm. Klingt total spannend. Aber vorher, bevor wir ganz gleich reinstarten in die Tiefe, ich glaube, das wird ganz schnell sehr tief, kannst du mal nochmal erklären, Trauma, ich meine, das ist mittlerweile ein Begriff, meine Tochter hat es neulich gesagt, ich bin traumatisiert, Mama.
Wie alt ist deine Tochter?
9. Oh, okay. Aber ich höre das wirklich an allen Ecken und Enden. Genauso wie das Wort, ich bin getriggert worden. Mhm. Was ist das genau? Was ist ein Trauma?
Genau, also ein Trauma, umgangssprachlich wird ja ganz viel als ein Trauma bezeichnet. Mhm. In der Psychiatrie hat man eine ganz spezielle Definition dafür. Leider ist es so, dass es im Grunde nur einen großen Begriff gibt, der noch, ja, das verändert sich nächstes Jahr, es wird ein neues psychiatrisches Klassifikationssystem geben und in diesem werden Traumafolgeerkrankungen aufgesplittet. Nicht nur die posttraumatische Belastungsstörung, die PTBS, die man ja so kennt, sondern es wird auch noch andere Traumafolgestörungen geben. Aber zur Definition, also das heißt, per se ist in der Psychiatrie die posttraumatische Belastungsstörung die Traumareaktion. Wann entsteht ein Trauma? Vielleicht dazu noch kurz. Ja. Also per Definition ist es ein katastrophales Ereignis im Leben eines Menschen. Und da finde ich es schon wichtig, dass man eine Altersdifferenzierung macht. Denn wenn katastrophale Ereignisse sind in der Kindheit, ganz anders, ja. Also das sind, die wir später im Erwachsenenleben, ist es nicht mehr katastrophal. Aber als Kind war es katastrophal. Das heißt, ein Trauma, was dort entsteht, ja, das würden wir heute als Erwachsene nicht mehr als Trauma identifizieren, weil wir jetzt ja die Bewältigungsstrategien hätten, die hatten wir damals nicht. Mhm. Okay, aber, also katastrophales Ereignis, indem wir, wie soll ich sagen, uns ausgeliefert fühlen, in Todesangst versetzt fühlen oder mir die Hände gebunden sind, Hilfe zu leisten zum Beispiel. Also ich bin einer Situation völlig ausgeliefert, hilflos, ich kann nichts tun. Das heißt, nicht nur an einem Trauma direkt beteiligt zu sein, als Opfer traumatisiert, sondern auch als Zuschauer. Und das ist wirklich die Definition für Trauma. Okay. Das heißt, jeder, also wenn ich jetzt bei einem Autounfall Zuschauer bin und zufällig vorbeikomme und da verbrennt ein Mensch im Auto und ich kann dem nicht helfen, kann ich ja nicht, wie soll ich dem aus dem brennenden Auto holen, da würde ich ja mein Leben auch in Gefahr bringen, dann traumatisiert mich das genauso, wie wenn ich richtig beteiligt gewesen wäre an diesem Unfall.
Ja, okay.
Genau, also das ist so mal so eine kurze Definition für Trauma.
Und weil wir ja ein Podcast für Mamas sind, gibt es da auch ein Beispiel für das Thema, genau, für, also was jetzt gerade vermittelt?
Geburtstrauma zum Beispiel. Natürlich ist es so, dass sehr schwere Geburten ein Geburtstrauma bei der Mutter auslösen können. Und da würde der Begriff jetzt auch mit reinkommen, postpartale Depression, auch schon mal gehört.
Also, natürlich, ja.
Genau, okay. Und die ja oft psychotisch verlaufen, also sehr schwer, mit entweder eigenen Selbstmordgedanken oder auch Fremdgefährdung, also das heißt, meinem eigenen Kind auch was anzutun, oder ich kann überhaupt keine Muttergefühle entwickeln, ich kann dieses Kind gar nicht anschauen, ich kann es nicht ernähren, ich will das eigentlich gar nicht haben, kann aber auch genau andersrum sein, dass sich Mütter das Kind schnappen, sich einsperren und niemanden mehr an sich und das Kind ranlassen, also es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Auf jeden Fall geht es häufig mit einem Realitätsverlust einher. Also das wäre halt eine psychotische Ausprägung von so einer postpartalen Depression. Mhm. Aber es kann auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen, also wirklich einer Traumastörung, so wie sie heute definiert ist, als posttraumatische Belastungsstörung. Nämlich dann, wenn die Mutter sich als komplett hilflos und wirklich Todesangst auch empfindet während der Geburt. Und es gibt solche Geburten, ne? Und die sind so selten ja auch nicht.
Ja, ich sag dazu mal nichts. Ich habe auch Kontakt zu mehreren Frauen auch eben gehabt und ist ein ganz schwieriges Thema. Und auch darüber zu sprechen natürlich, soll jetzt heute nicht unser Thema sein, aber klar, Gewalt im Kreißsaal ist ein großes Thema.
Ja.
Und ja, posttraumatische Belastungsstörung, du hast jetzt schon ein paar Sachen gemerkt, woran ich das merke, aber wie kann ich das an so Symptomen oder an irgendwie festmachen? Wann ist es ein Trauma und wann ist es weniger?
Also da muss man vielleicht einmal gucken, wie empfindet derjenige, der betroffen ist, das und wie kann ich es erkennen an jemand anderen? Also muss man immer unterscheiden. Ne? Mhm. Also die Betroffenen fühlen sich vegetativ erregt und zwar permanent. Also man sagt, die haben ein Hyperarousal. Wahrscheinlich kennst du den Ausdruck auch, wenn man so eine vegetative Daueranspannung hat, sage ich mal, und unter Strom steht. Die sind sehr schreckhaft, das merken die auch, sind oft auch so ein bisschen misstrauisch, was die Umgebung betrifft. Was könnte ja was passieren? Und wenn da irgendwie ein Geräusch kommt, ein lautes, ein unverhofftes, dann wissen die schon, dann kriegen die sofort so einen Adrenalinstoß. Ja, also die passen so auf in ihrer Umgebung, sind sehr vorsichtig und vermeiden vor allem Situationen, die in irgendeiner Form der Traumasituation ähnlich sind. Mhm. Und da wären wir bei dem Begriff Trigger. Du hattest gesagt, dass dieser Begriff auch in aller Munde ist. Das sind die Trigger dann, ne? Situationen, die der Traumasituation ähnlich sind, gefühlsmäßig, wahrnehmungsmäßig, werden vermieden. Ein Trigger heißt, dass eine unbewusste Geschichte völlig unbewusst angeheizt wird, angetriggert, wie sagt man?
Ausgelöst, oder?
Sehr gut, genau. Mhm. Ja. Okay. Genau so ist es. Ja. Also dieses Schlafstörungen merkt man natürlich, wenn man die Symptome nochmal nehmen. Und Albträume, es kann sein, dass man immer wieder nachts die Traumasituation erlebt, schweißgebadet aufwacht und deswegen schon gar nicht mehr schlafen will, weil man weiß, man macht die Augen zu und der Film geht ab. Das muss nicht immer ein Albtraum sein, das kann auch mal einfach so im Leben passieren. Also ich gehe irgendwie einkaufen und ich rieche einfach mal Alkohol oder irgendwas. Und das triggert, weil in der Verbindung mit dem Trauma gab es Alkohol, vielleicht bei einer Vergewaltigung oder was. Und ich rieche das und dann kann es sein, dass ich im Wachzustand in die Situation katapultiert werde und die komplett durchlebe, obwohl ich eigentlich jetzt hier 10 Jahre später im Supermarkt stehe. Das heißt, der Alkohol war der Trigger und hat ein Flashback ausgelöst. Das ist ein Flashback. Also das Wiedererleben so einer Situation. Und für die Trauma-Betroffenen ist es dann so, dass die so ein Flashback erleben, dass sie in der Regel dissoziieren in diesem Flashback. Das heißt, dass sie eine Amnesie, also sie vergessen das, dass sie jetzt im Flashback sind. Das ist ein Schutzmechanismus der Psyche, weil sonst wären sie ja wieder in der traumatisierenden Situation. Und um da eben nicht zu sein, hat die Psyche Schutzmechanismen entwickelt, Dissoziationsmechanismen, sagt man dazu, um das abzuspalten. Dann kann das sein, dass ich zu Hause ankomme und es ist 18 Uhr und ich schaue auf die Uhr und denke mir, wieso, ich bin um 12 aus dem Haus. Was habe ich dazwischen gemacht?
Wahnsinn. Also man ist dann kurz weg, weil die Psyche das aussortiert aus dem Gedächtnis.
Richtig, die sortiert es aus und spaltet es ab. Das sind biochemische Prozesse, das ist ja alles Biochemie bei uns im Gehirn. Jedes Gefühl ist biochemisch. Also genau, und auch dieser Prozess ist ein biochemischer Prozess und es kommt zu einer Abspaltung von bewussten Erleben aus dem Bewusstsein, um es nicht bewusst zu erleben. Ne? Das heißt, die Gefühle, die eigentlich damit verbunden sind, werden abgespeichert im Körper an einer anderen Stelle. Das heißt, also im Gehirn auch, ja, aber auch in jeder Zelle des Körpers. Also Trauma sitzt nicht nur im Gehirn, sondern jede Zelle des Körpers ist letztendlich betroffen davon. Und so ist es, dass ein nicht verarbeitetes Trauma halt auch immer wieder kommen kann. Ne? Das heißt, immer dann, wenn wir in Krisensituationen sind, es fällt immer der Begriff Resilienz, ja, wenn wir nicht so resilient sind, das heißt, wenn die Bewältigungsstrategien aufgebraucht sind gerade, ne, weil man zu müde ist, zu gestresst ist, drei Kinder bekommen hat, alles stressig, ja, und alles auf einmal machen muss, genau, und den Anspruch hat, das auch noch alles richtig und gut zu machen und perfektionistisch, wie wir ja irgendwie so alle sind hier in Deutschland vor allem, glaube ich.
Ja.
Also, dann kann es eben sein, dass ein Trauma, was lange Ruhe gegeben hat, dann praktisch in solchen Stresssituationen auch wieder nach oben drückt.
Okay, also ich habe die ganzen Jahre gar nicht gemerkt, dass ich ein Trauma habe, aber dann kommt es total hoch.
Und dann kommt es knüppeldick, genau. Ja. Also es gibt posttraumatische Belastungsstörungen, die 10, 15, 20 Jahre still sind. Da merkst du nichts. Du denkst dir nur, ja, ich bin halt ein schreckhafter Mensch. Ich bin manchmal leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, so. Ne? Ich vermeide ein paar Situationen, aber es ist mir auch bewusst, die beängstigen mich, aber die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt oder so. Ja? Also man kann damit leben einfach gut. Ne?
Ja.
Und dann auf einmal passiert irgendwas oder die Wechseljahre kommen oder sonst was. Ja? Also es ist wirklich so Hormonschwankungen auch. Und das Fass läuft über und das, also wir haben keine Resilienz mehr und dann kann das Trauma eben wieder nach oben kommen. Ja.
Okay.
Das schläft in einem sozusagen.
Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ja.
Nein.
kann es denn, weil wir haben vor dem Podcast-Interview auch noch über andere traumatische Situationen gesprochen. Was gibt es denn noch für Situationen als außerhalb des Geburtssaals, in der Kindheit zum Beispiel?
Entwicklungstrauma, das ist ja das große Wort in aller Munde jetzt auch. Ne? Also Entwicklungstraumatisierung durch Vernachlässigung, aber auch das Gegenteil, too good mothering, sagt man, ja, also wenn man, wenn die Mutter besonders ängstlich ist auch, ja, und so Helikoptermütter, glaube ich, da gibt es doch diesen Begriff, genau, also ich bin eine andere Generation, deswegen, das gab es bei mir nicht, genau, aber ich weiß es, dass es das jetzt gibt, genau.
Es gibt auch Drohnenmütter jetzt.
Ach, Drohnenmütter, ja, auch schön, genau. Ja,
den also Begriff zumindest.
Der moderne Helikopter ist die Drohnen.
Ja, ja, genau. Der so ganz genau so drüber.
Genau, und okay. Ja, also das, also da wird Kindern auch so eine Hilflosigkeit eigentlich beigebracht, weil ja die Mütter alles für die managen, ne? Also dieses Überbevormunden, ne, sozusagen, ja. Man steckt auch nur die Angst der Mutter dahinter, müsste man da mal gucken. Also wenn man das, die Ursachen auch anschauen will. Aber da entsteht natürlich auch, das ist auch eine Traumatisierung. Ne? Also weil es natürlich die gesunde Autonomieentwicklung unterbindet. Ne? Also zu einer Autonomieentwicklung gehört dazu, dass ich als Kind altersgerecht in jeder Altersstufe, das geht bei null los sozusagen, Erfahrungen sammeln kann. Und diese Erfahrungen gespiegelt werden von der Mutter, vom Vater, von Bezugspersonen, Oma, Opa, weiß ich nicht, wer alles noch so, Geschwisterkinder, wer alles noch so außenrum ist erstmal. Ja. Und wenn aber mir diese Möglichkeit genommen wird, die Erfahrungen zu sammeln und auch Frust auszuhalten. Ja, ganz wichtig, Frustrationstoleranz muss aufgebaut werden im Kleinkindalter. Sonst schafft man später ganz schlecht, ne, das wieder aufzubauen. Dann ist auch das eine Traumatisierung, weil dieses Kind ist in der Entwicklung unterlegen, sage ich mal, anderen Kindern, kann sich nicht so behaupten. Das wird sich im Kindergarten, in der Kinderkrippe dann auch schon zeigen, ne? Genau. Also deswegen, auch dort entstehen natürlich Traumatisierungen. Also gut, dann natürlich Gewalt in der Familie. Also Säuglinge sind nicht ausgenommen. Schütteltrauma, was gibt's da alles, ne? Genau. Ja. Also das zeigt sich ja dann auch körperlich, auch sexuelle Übergriffe natürlich. Ganz schreckliches Thema. Also.
Ja.
Aber eben auch die psychischen Traumatisierungen. Zum Beispiel auch ein Riesenthema. Depression ist eine Volkskrankheit geworden. Viele Mütter sind depressiv, leiden unter Depression gemischt mit Ängsten. Das ist eigentlich Volkskrankheit psychisch, neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen Nummer eins. Ja.
Ja.
Eine psychisch kranke Mutter mit einer Depression kann nicht mitschwingen mit dem Kind. Das geht gar nicht, weil eine Depression bedeutet, dass weder schlechte noch gute Gefühle da sind. Da sind gar keine da. Das ist wie eine Versteinerung, gefühlsmäßig. Das heißt, es kann keine Antwort kommen vom Gegenüber. Ja, das Kind schaut eigentlich in leere Augen. Wir sagen immer traurig, aber das stimmt nicht. Depression ist nicht Trauer, weil auch die nicht gelebt werden kann. Ja? Es ist leer. Es ist was Apathisches. Nicht schwingungsfähig. Wie soll jetzt so ein Kleinkind mit, weiß ich nicht, 6 Monaten, einem Jahr ordentlich gespiegelt werden von einer schwerst depressiven Mutter zum Beispiel, ne? Oder die nur mit Ängsten zu tun hat. Die ist ja ganz, die ist ja mit sich beschäftigt, ne?
Ja, ja.
Genau. Was
sind Trauma? Ja,
entsteht Trauma, ne?
Ja, ich habe ja auch mal Kinder- und Jugendpsychiatrie studiert.
Kennst
du? Und hatte diese Mütter auch in Behandlung, ja.
Ja, ja. Genau. Schwierig.
Auf dem Wickeltisch diese Szenarien eben zu merken. Genau. Das Kind findet gar keinen Blick teilweise. Nee,
findet keinen Blick.
Ja.
Genau. Ja. Ja. Das sind unruhige Kinder, die sind affektiv. Die haben, denen wird eigentlich von Anfang an so eine Übererregbarkeit angelernt. Also das, weiß nicht, weil die Mutter ja mit ihrem Blick eigentlich beruhigend wirkt. Und das funktioniert nicht. Genau.
Ja, ich frage, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass manche Mütter jetzt auch, die uns zuhören, verunsichert sind. Natürlich, weil sie natürlich auch denken, ich kann jetzt zu gefühlsstark sein, aber vielleicht auch zu ängstlich. Hast du da noch einen Tipp jetzt so zwischendurch?
Also wir als Mütter? Wir reden ja über Extremsituationen.
Ja.
Also das ist nach wie vor, ist es nicht so, dass jede zweite Mutter irgendwie ein Trauma erlebt hat und deswegen ihr Kind nicht spiegeln kann, um Gottes Willen, ne? Also, oder psychisch krank ist. Also die Bandbreite dazwischen ist ja groß, ne? Also genau. Und ich sage jetzt mal, meistens hat man selber viele haben ein gutes Gefühl für sich selbst auch, ja, und können Dinge ganz gut reflektieren. Und wenn man denkt irgendwie, ich habe so das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht oder das passt nicht so bei unserer Beziehung, dann wäre es vielleicht ganz gut, sich doch mal Hilfe zu holen, ne? Und zu jemandem zu gehen, in eine Beratungsstelle oder so, und einfach das Thema mal anzusprechen. Oder mit einer guten Freundin, wo man weiß, die kommt auch aus dem Gebiet oder so. Gibt ja ganz viele, die was mit Psychologie, Hebammen und Pädagogik am Hut haben. Genau. Einfach mal anzusprechen.
Im Netzwerk anzusprechen.
Sehr gut. Das ist wichtig. Einfach nach außen gehen. Also reden darüber.
Ja.
Nicht schweigen, sondern wenn so ein Gefühl da ist, habe ich so das Gefühl, ich habe nicht so eine Beziehung oder so, da fließt was nicht so richtig. Einfach mal ansprechen. Einfach mal mit jemandem drüber reden, zu dem man auch Vertrauen hat.
Ja.
Und
du hast es auch schon angesprochen, so ein gesundes Gefühl, also auch mal auf das eigene Gespür vertrauen, das sagen Kathi und ich ja auch immer.
Ja.
Also auch nicht immer, also wirklich sich vergleichen, sondern auch wirklich über sich zu sagen, wie finde ich das jetzt und war das für mich okay und wie hätte ich das empfunden, das reicht ja oftmals, weil wir alle auf unsere Intuition ja auch vertrauen dürfen.
Absolut, genau. Also der Vergleich mit anderen Müttern ist tödlich. Also Vergleichen an sich ist schon ganz schlimm, weil wir sind individuell, ja. Jeder hat sein eigenes Repertoire, hat seine eigenen Vorstellungen vom Leben, von Erziehung auch, ja.
Und
von Bindungen und so, ne?
Ja.
Und deswegen bei sich bleiben.
Ja,
ganz, ich denke, so,
ganz das wichtiger ist ein Punkt,
ganz wichtiger Punkt. Gucken, diesen gesunden Selbstwert zu entwickeln und dieses gesunde Selbstbewusstsein zu haben, darauf zu vertrauen, das mache ich schon gut. Das mache ich schon richtig. Ich bin okay, so wie ich bin. Ne?
Ja, total. So. Da sprichst du genau das an, was so wichtig ist gerade für viele Mamas.
Ja, ist ganz wichtig.
Ich bin gut, so wie ich bin. Und
ich sage immer, orientiert euch nach innen und nicht nach außen.
Ja, ja.
Also so, da verliert man sich, weil das ist so eine Vielfalt auch. Und man wird nie so sein können wie die tolle Mama von nebenan oder ne, so.
Nee, und wir kennen die ja auch nur wieder im Außen, ja?
Richtig.
Also so das lohnt sich nicht, der Vergleich, finde ich auch, ja. Oh, Wahnsinn.
Ich finde, vielleicht was auch noch ein ganz guter Punkt ist, ist die Reaktion der Kinder anzuschauen.
Mhm. Mhm.
Ich glaube, wenn man da offen ist dafür und guckt, wie ist das Verhältnis, wie benimmt sich das Kind mir gegenüber, ja? Also, und wenn man da merkt, dass da irgendwas nicht passt, dann könnte man ja auch nochmal loslaufen und sich Mamas Hilfe holen.
Ja, genau. Ja. Und es ist, wie du schon sagst, man sollte da nicht stolz sein oder denken, man macht irgendwas falsch, wenn man um Hilfe fragt. Oder einfach nur mal fragt, du, ich habe das und das jetzt erlebt oder was denkst denn du darüber? Ja. So ein Abgleich unter Freunden, unter wirklich wohlgesonnenen Müttern, die auch wirklich offen auch über sich sprechen, das ist so wichtig. Das finde ich immer total wohltuend. Ja,
da so.
Ja, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt so ein Trauma entdeckt oder merke, boah, da muss ich irgendwie oder möchte ich dran arbeiten, weil mich das wirklich auch lahmlegt.
Mhm.
Was mache ich denn dann jetzt? Also wo fange ich da an?
Genau, also die erste Anlaufstelle ist normalerweise ja immer der Hausarzt. Ja? Also wenn man jetzt einen guten Hausarzt hat, der auch offen ist für diese Themen und sensibel ist dafür. Bei Frauen ist es auch oft der Frauenarzt, die Frauenärztin, also so, die ja offen sind auch für diese Themen, dass man da erstmal hingeht und sagt, okay, also ich habe das und das, ich habe da nachgelesen, man kann das ja jetzt alles googeln und überall nachschauen, das ist ja in aller Munde auch, man kann sich Infos holen, ich glaube, ich habe da was. Dann geht es eigentlich darum, dass man natürlich erstmal, wenn man gesetzlich versichert ist, auch eine Psychotherapie natürlich über eine Krankenkasse finanziert bekommt, wenn eine Traumaerfahrung auch vorliegt und die entsprechenden Symptome festgestellt werden. Sowas kann ein Hausarzt machen. Besser natürlich ist ein Psychiater. Ne? Aber Psychiater hört sich ja immer schon so ganz schrecklich an und ich bin noch nicht bekloppt und dann komme ich in die Klapse und so.
Genau.
Da ist immer noch so eine Scheu da, also das macht es noch schlimmer, das Wort Psychiater. Ist ja schon schlimm genug, dass ich überhaupt was habe psychisch und jetzt dann noch Psychiater. Ne?
Genau, lieber zum Hausarzt.
Ja, genau, lieber zum Hausarzt oder der Neurologe, der geht auch, genau. Also die können eine gute Diagnostik machen, weil, ist ganz wichtig, es müssen ganz viele organische Faktoren erstmal ausgeschlossen werden. Denn alle Symptome, die sich auch aufgrund von einer Traumafolgestörung zeigen können, können auch eine organische Ursache haben. Und das können ja immer Äpfel und Birnen irgendwie blöd zusammenkommen.
Ja.
Gerade bei Frauen, ich sage jetzt mal, wenn die Hormone nicht passen, ganz wichtiges Thema, schwupps geht's ab in die Depression. Viele kennen das PMS, ne?
Ach so,
da das Stichwort, dass man dann eher so depressiv und weinerlich ist.
Also PMS ist die...
Bevor die Periode kommt sozusagen, nach dem Eisprung, ist es dieses
Was heißt das? Prämenstruelles Syndrom. Genau, also diese Beschwerden,
Frauen
kennen. Ja.
Aber auch die Schilddrüse zum Beispiel, wenn die nicht funktioniert. Also eine Schilddrüsenunterfunktion kann genauso depressive Symptomatik und Angstsymptomatik und Schlafstörungen auslösen. Man ist angespannt, ne, man zittert. So.
Total.
Also es kann auch alles, also es können ganz viele andere Faktoren eben auch eine Rolle spielen. Gell? Und das muss man, und das würden eben die Ärzte machen, der Psychiater, Neurologe, Hausarzt, das muss abgeklärt werden. Und wenn dann die PTBS, sage ich jetzt mal, die Traumastörung bestätigt ist und es nichts Organisches ist, dann geht es um Psychotherapie und dann ist es individuell, sage ich jetzt mal, ja.
Ja.
Und dann muss man vielleicht mal ausprobieren erstmal, ja. Also es gibt verschiedene Ansätze in der Traumatherapie und Also mein liebster Ansatz ist die Kombination aus Imaginationstherapie und körperorientierter Traumatherapie. Mhm. Das heißt also, wo man sozusagen die inneren Bilder mit den körperlichen Gefühlen und den körperlichen Zuständen zusammenbringt. Mhm. Na, also das wäre zum Beispiel so eine körperorientierte, oft auch tiefenpsychologisch orientierte Traumatherapie oder bindungsorientierte, kann man auch sagen.
Mhm. Was bedeutet das? Weil das kennen wir ja aus der Erziehung auch, ja.
Genau, also da geht's vor allem auch, also nicht nur um Jetztzeittrauma, also wenn mich jetzt ein Hund beißt, habe ich auch ein Trauma, ne, vom Hund, so, genau, oder ich habe einen Autounfall, sondern eben auch um Bindungstraumatisierungen, genau, und gerade da ist dieser Körperblick so wichtig, also dieses Wahrnehmen, weil wir können dieses Trauma ja nicht erinnern. Wir können auch ein vorgeburtliches Trauma nicht erinnern.
Klar.
Wie denn? Also das Gedächtnis fängt mit 4 Jahren an. Vorher haben wir ja gar nicht den Zugriff. Das heißt also, alles, was vor dem 4. Lebensjahr passiert, ist so nicht reproduzierbar. Ja? Also haben wir nur, können wir uns auf das Körpergedächtnis nur verlassen. Das hat ja der Körper war ja schon da und der hat es abgespeichert.
Ja.
Und so kann so ein Magenschmerz, der zum Beispiel immer wieder in ein bisschen stressigen Situationen auftritt, ja, der kann da seinen Ursprung haben, in dem Entwicklungstrauma, die Rückenschmerzen.
Wahnsinn, spannend, ja.
Ja,
genau. Die Autoimmunerkrankung, hast du gesagt.
Die Autoimmunerkrankungen,
ja.
Dann diese Wahnsinnsveranspannungen auf dem Oberkörperbereich, dieses enge Gefühl, was dann viele auch haben.
Mhm.
Sobald was kommt, zieht man so zusammen, ne? So zack, genau.
Mhm.
Das sind zum Beispiel, und das ist natürlich was, dann gibt es Verspannungen überall.
Ja,
ne?
Ja.
Und natürlich, Autoimmunerkrankung ist natürlich jetzt schon dann eine ziemlich heftige Geschichte. Aber auch da haben wir natürlich psychosomatisch, ja, oder somatopsychisch, je nachdem, wie rum man es dann nimmt, ja, als Ursache, können da auch Auslöser dabei sein, ja, traumabedingt. Ne? Also das ist ja, also wenn ich immer unter Stress stehe, und Trauma heißt Stress, permanenter Stress im Körper, dann macht mein Immunsystem irgendwann nicht mehr mit. Und dann kann eine Schwachstelle sein, ja, dass zum Beispiel MS oder sowas entsteht. Es kann einfach sein, dass ich da einfach eine Schwachstelle habe. Das muss nicht sein, aber
ja,
es
ja.
kann. Ne?
Ja, ja,
genau.
Ja.
Also es ist immer interessant, auch bei Autoimmunerkrankungen mal zu gucken, was die psychischen Komponenten sind. Ich spreche immer nur von Komponenten, es gibt nicht, und das ist der Auslöser.
Ja, klar.
Das ist multifaktoriell,
ja.
Ne?
Ja, 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 ganz wichtig zu sagen, aber
ja.
Wir haben ja, also, wenn ich mal überlege, wie viele ich mittlerweile aus meinem Bekanntenkreis kenne, die Schmerzen haben, die Ärzte überhaupt nicht einordnen können und auch gar nie eine Diagnose bekommen und dann aber irgendwie immer anders daran arbeiten. Ja. Ganz oft mit Heilpraktikern und dann.
Da kommt man irgendwann hin, ja.
Ja,
es
ja.
gibt halt schon auch, also es gibt wirklich gute alternative Methoden.
Ja, ja.
Und dann kann man auch oft wirklich eine Medikation umgehen, ne? Also.
Total.
Ja. Schon medizinische.
Ja, ja, ich bin selber auch an meine Grenzen gekommen mit meiner Schilddrüsenautoimmunerkrankung und habe da einfach auch nur, also wirklich Pharmaka-Hilfe bekommen, die aber ja nicht das Problem löst, ja.
Nee.
Das wissen auch ganz viele nicht, dass die halt wirklich nicht das Problem löst. Und ich wollte das Problem wirklich lösen. Das konnte ich nicht mit der Schulmedizin einfach machen. Und darum bin ich dann auch,
ja,
also da alternative Wege gegangen. Und das hat sich gelohnt, sage ich.
Sehr schön. Das freut mich.
Ja, das ist wirklich, also, das, meine Erfahrung immer auch wieder intuitiv. Also ich gehe ganz bewusst auch zum Hausarzt, wenn ich da was brauche, wenn
genau.
ich, oder gibt ja genug Anlässe, und ich gehe halt dann zum anderen Arzt, wenn ich was anderes brauche und
ja.
zum Heilpraktiker. Also ich glaube,
genau.
da gibt es keine eine Wahrheit, aber ja,
also
definitiv gibt es nicht immer eine Diagnose, das habe ich einfach gemerkt, und Hilfe
genau.
in der
also
Schulmedizin.
Ich sage halt immer dieses Abwägen, wann ist was richtig, ne?
Also total,
es braucht die Schulmedizin, um Gottes Willen, dieses lebensrettend. Ja.
Ja.
Also ich komme selber aus der Medizin ursprünglich, deswegen stehe ich da auch total dazu.
Ja.
Aber es gibt daneben alternative Geschichten.
Sehe ich genauso.
Und was hilft, hat recht.
Ja, so ist es, ja, definitiv.
Man kann es auch wunderbar kombinieren, ja. Also
ja.
Das geht auch, genau.
Ja.
Also wir waren bei den Traumamethoden, ne?
Genau.
Genau. Ja. Also Traumatherapiemethoden, ne? Das war so genau. Die, genau. Wir waren über die körperbindungsorientierte, genau, über die Imaginationstherapie. Und es gibt noch andere Ansätze, verhaltenstherapeutische Ansätze natürlich. Also geht genauso, ja. Mhm. Da würde das EMDR reingehören. Mhm. Das Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Das musst du jetzt nochmal erklären.
Das erkläre ich jetzt nochmal, genau. Habe ich auch eine Ausbildung gemacht, bin ich sogar, genau, Therapeutin. Ist auch schon ganz lange her. Und zwar, man weiß, dass man durch schnelle Augenbewegungen die beiden Gehirnhälften wieder synchronisieren kann. Das geht auch nicht nur mit Augenbewegungen. Also das ist so, wenn ich so eine Wischbewegung mit der Hand mache und du folgst praktisch mit deinen Augen, die heftest du jetzt an meine Hand, Innenfläche, und ich mache so eine Wischbewegung und du gehst so mit. Mhm. Ja? Mhm. Und das kann man schnell machen. Ich kann es nach oben machen, nach unten machen. Das regt die Areale im Gehirn an. Und wir haben ja zwei Hälften. Und die werden sozusagen durch die Sinnesorgane, die ja paarig angelegt sind und neuronal natürlich rechts und links,
ne? Ja, ja, ja.
Also innerviert werden, ja, so von den Neuronen, wird das praktisch wieder synchronisiert dadurch. Ja, die regen das an, das Gehirn.
Spannend.
Und das geht mit Geräuschen. Also man kann rechts und links zum Beispiel einfach Musik oder Stimmen, so geführte Meditation, dann redet da mal einer leise rein, dann kommt auf der Seite was. Oder man kann tappen, ne? Man kann mit den Fingerspitzen auf die Schultern oder auf die Knie abwechselnd klopfen. Auch da werden die Gehirnhälften synchronisiert, genau.
Wow, und, toll.
Man hat festgestellt, dass durch dieses Synchronisieren die abgespaltenen Anteile, von denen wir vorhin schon mal gesprochen haben, die so aus dem Bewusstsein abgespalten worden sind, sich den Weg zurückbahnen können. Mhm. Also wie als wenn so eine Brücke wieder hergestellt wird. Ja? Mhm. So kann praktisch das wirklich Erlebte, also das Ereignis, mit dem passenden Gefühl, Schlüssel, Schloss, ne, wieder zusammenkommen. Und wenn ich den Schlüssel umdrehen kann, also das heißt, das gehört zusammen, ja, wird zeitlich auch eingeordnet, chronologisch wieder, dann kann ich es erst verarbeiten. Und das ist das Ziel vom EMDR oder überhaupt von jeder Traumatherapie, so eine Ordnung wiederherzustellen, so eine innere. Mhm. Und das nennt man dann Traumaintegration. Genau.
Aha.
Ja.
Und das war das auch mit der Imagination?
Die macht, also die Imagination, da arbeitet man mit Bildern, also mit inneren Bildern.
Wie sieht das dann aus?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer das Gefühl habe, ich habe so einen Knoten hier, das, viele haben ja so einen Knoten im Solarplexus-Bereich, also hier so am Brustbein, da, also wo praktisch das Brustbein endet, ne? Da ist so ein komisches Gefühl, das haben viele Menschen. Genau, manchmal zuckt das auch. So, also das sind so Nervengeschichten. Und dann würde ich jetzt sagen, mach doch mal die Augen zu, Olivia, und stell dir doch mal vor, dieses Gefühl, was du da hast, dieser Knoten oder wie du das auch immer benennen willst, ja? Mhm. Was ist das denn? Ist das ein Knoten oder ist das was anderes? Wie schaut der aus? Wie fühlt der sich an? Hat der einen Geruch? Ist der kalt? Ist der warm? Also man kann sich ja alles Mögliche vorstellen, ne?
Aha,
genau, spannend. Also du gibst dem Gefühl, diesem Körpergefühl ein Gesicht, kann man sagen. Und das ist wie so ein Symbol praktisch, was da entsteht für das Thema, was da drin steckt, ne?
Ja.
Also, und dann kannst du ja, jetzt hast du da was, was du bearbeiten kannst in deinem Kopf.
Mhm.
Also zum Beispiel, ich kenne es. Ich hatte mal eine Klientin, die hatte dann einen Feuerball.
Mhm.
Also richtig so einen lavaspeienden Stein, ja, so einen Feuerball. Ja?
Ja.
Und den hat die gelöscht. Da fragt man dann, was kannst du denn jetzt machen? Ja, ich muss den löschen. Ich muss Wasser drauf kippen. Die hat dann in ihrer Vorstellung Gießkannen mit Wasser befüllt und hat diesen Feuerball gelöscht. Und
Wahnsinn.
Das verändert was. Also, weil es ist egal. Hm. Mentaltechniken sagen dir ja was.
Ja,
ne?
Total. Ich habe ja so was ganz Unglaubliches auch erlebt.
Ich sag ganz kurz noch was zum Abschließen dazu. Mentaltechniken ist es ja so, dass du musst es nicht im Hier und Jetzt erleben. Du kannst praktisch es anvisieren, innerlich, ja, und durcharbeiten. Jeder Sportler arbeitet so, ja. Bevor er sein Skirennen fährt, geht der im Kopf den Trail dadurch.
Ja,
ne?
Total.
Genau.
Ja.
Und so machen wir das auch, so machen wir das mit Trauma, mit dem Gefühl, was da ist. Ne?
Ja.
Genau, und so kann man sich da reinarbeiten.
Toll. Aber du musst es schon ziemlich genau wissen, was du bearbeiten möchtest.
Du musst also das Gefühl mal ausfindig machen.
Oder musst körperlich. Du auch wissen, woher du traumatisiert bist? Nein, musst du nicht. Ah, okay, weil das fand ich jetzt interessant.
Du musst auch nicht, also sind viele Traumatisierungen sind ja amnestisch, das heißt, sie sind nicht da. Die haben die sind zwar da, aber nicht im Bewusstsein, nicht erinnerbar. Die müssen nicht mehr erinnerbar werden. Es muss nicht konfrontiert werden, sagt man, mit dem Traumaereignis.
Ach so, okay. Auch nicht bei dem EMDR?
Nein, muss nicht. Also Traumatherapie hat erstmal sowieso ganz langen Vorlauf, bevor man überhaupt ins Eingemachte geht, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Und zwar ist das Ressourcenarbeit. Da werden Resilienzen aufgebaut. Da wird ressourcenorientiert gearbeitet. Da wird geguckt, was kann dieser Mensch jetzt noch?
Was sind seine Stärken?
Genau, was macht ihm noch Spaß? Mhm. Was sind seine Stärken? Und da arbeiten wir dran, ganz lange. Also ich sage jetzt mal, 80% der Traumaarbeit ist ressourcenorientierte Arbeit.
Toll.
Ja, ja, also so, da fällt dann wieder so ein neuer Begriff, so positive Psychologie auch. Mhm. Ne? Das gehört ja da alles so mit rein, genau.
Ja.
Und wenn dann ein Mensch wieder gestärkt ist,
ja, dann kann hat er die Kraft.
Genau, dann kann sich Trauma zeigen.
Ja.
Und hat er die Kraft, das auch zu verarbeiten.
Ja.
Und manchmal muss man nicht reingehen, es ist weg.
Ja.
Dem geht es einfach gut. Ne?
Ja. Ja. Ja, spannend. Wir sagen ja auch, das Energiefass muss voll sein, um die Resilienz zu trainieren. Also wenn du total ausgelaugt abends auf dem Sofa liegst und nichts mehr kannst, dann kannst du auch, also dann hast du die Kraft nicht dafür.
Ja.
Und jetzt erzähle ich noch ganz kurz, weil ich will die Hörerinnen auf die Folter spannen, was mein Moment war. Und zwar, weil mein Sohn, mein drittes Kind, vor 3 Jahren in meinem Bauch in der Steißlage, kurz, also im 7. Monat, glaube ich, und da wird man ja schon ein bisschen nervös. Mhm. Und ich wollte ja eine Hausgeburt machen und dann haben schon alle gesagt, das geht natürlich nicht. Und dann war ich bei einer Hebamme, die auch Hypnose macht. Mhm. Und habe dann wirklich das Kind selber imaginär gedreht. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. In der Hypnose war ich so völlig überzeugt und es war gedreht am Ende. Es war Wahnsinn. Also ich habe echt, das war was ich echt nie vergessen werde. Das war, ich will jetzt auch wieder dazu sagen, das war natürlich bei mir jetzt so, ich gebe keine Garantie, dass das jeder so machen kann, jede. Ich habe das einfach einmal erlebt.
Ja.
Das war echt Wahnsinn, ja.
Ja, klinische Hypnose ist natürlich auch eine Traumatherapieform und ist ja die Zwillingsschwesterart der Imaginationstherapie, kann man eigentlich so sagen.
Ja.
Ja.
Gibt es da so Unterschiede eigentlich, Imagination und
Therapie? Also Hypnose ist mehr, läuft mehr nach einem Plan ab.
Mhm.
Also, ne, also die Hypnosen, die Induktion der Hypnose ist eine andere als in der Imagination. Ich sage jetzt mal, dieser Zustand ist tiefer in der Hypnose als in der Imagination.
Ah, okay.
Also dieser Bewusstseinszustand, in den man da geht.
Du bist noch aktiver, also
ja, bist aktiver dabei, in der Imagination.
Ja.
Also das kann schon sein, dass es mal auch ziemlich tief geht. Es kommt auf den Typ Mensch drauf an. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, man muss immer gucken, was ist man so für ein Typ, ne? Auf was spricht man an so? Genau.
Ja, also ich habe mir auch bei Hypnose, ganz ehrlich, ich hatte da mal einmal einen Film gesehen, da war die Hypnose wirklich total, das war ganz abgefahren. Also da hätte ich mich danach nie hypnotisieren lassen.
Nee.
Das war irgendwie so ein Psycho, oder? Und was ist es? Also im Prinzip was ganz Menschennahes. Also ich bin auch wieder, also ich bin nicht eingeschlafen. Mhm. Ich war einfach in so einem Dämmerzustand, aber es war einfach toll. Also ich kann es wirklich total empfehlen. Auch vielleicht haben da noch einige auch Vorbehalte, aber die
das geht ja
kann
nicht
man
um Show-Hypnose, sondern es geht um klinische Hypnose.
Genau, das haben wir nämlich auch noch im Kopf,
diese
Show-Hypnose.
Genau,
Ja, und jetzt nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema.
Das ist
ein Riesenthema. Wir sind ja so zusammengekommen oder haben da zuerst drüber gesprochen, Stress und Trauma. Was kann ich jetzt...
Trauma ist Stress, ne? Also
die
Traumasituation, die sich im Körper manifestiert, ist Stress.
Mhm.
Also
klar.
Und Stress was Stress bedeutet, das ist ja psychisch und körperlich. Also Stress zeigt sich auf allen Ebenen. Wir sind halt auch ein System, ganzheitlich, ja. Mhm. Und das geht auf die Organe, und aber auch natürlich auf die Psyche. Also die Psyche ist ja auch letztendlich was Biochemisches, ne, wenn man es mal so nimmt. Das wollen jetzt manche nicht hören, das weiß ich. Aber was anderes ist da ja jetzt erstmal nicht, ne? So, was ja. man jetzt messen kann, sag ich.
Was man messen kann, ja.
Das andere, das ist natürlich da, aber ja. das ist jetzt nicht so messbar. Und also letztendlich sind Menschen, die traumatisiert sind, im Dauerstress. Mhm. Ja. Und deswegen ist es ja auch so, dass es oft spät, erst wenn man älter ist, rauskommt. Deswegen haben so viele Probleme, wenn dann die Kinder auf die Welt kommen, ne? Mhm. Und ja, da hat man alles gut 30 Jahre irgendwie, ne, so bewerkstelligt. Man hat seine Ausbildung oder Studium oder so gemacht. Der hat schon immer gemerkt, naja, so ein bisschen muss man schon auf sich achten, aber geht, ich bin schon zäher Hund, so passt schon, ne? Und dann kommen Kinder auf die Welt oder auch nur ein Kind, und auf einmal merkt man, boah, ich bin ganz schön ausgelutscht, ne?
Ich komme schnell an meine Grenzen.
Ja. Und dann gibt es ja diesen Begriff des Erschöpfungssyndroms, was ja viele Mütter haben nach Entbindungen, mhm. vor allem nach dem zweiten Kind dann, wenn die Kinder recht eng kommen. Und das ist ja nichts anderes. Also heute nennt man es auch Burnout, ja. Mhm. Aber das ist ja die Stressreaktion. Der hat halt also einen schönen Namen gekriegt, genau.
Ja.
Und das ist nichts anderes als dieses Müdig-Ermüdungssyndrom, ne? Oder Fatigue-Syndrom, kann man auch sagen.
Genau. Ja. Und bin ich dann immer, also.
Immer müde.
Genau. Aber bin ich immer traumatisiert, wenn ich so Dauerstress habe? Also wenn ich jetzt so ein klassisches, wir sagen ja manchmal Mama-Burnout habe, bin ich dann auch gleichzeitig auch muss nicht sein. Nein. Also, und wie kann ich das jetzt auseinanderhalten noch? Also wenn jetzt eine Mama zuhört, die auch sagt, boah, bin ich jetzt traumatisiert? Mhm. Ich habe auch, mhm. am Abend sitze ich auf der Couch und bin total fertig.
Also beim Trauma muss man ja wirklich, es muss ja mal was da gewesen sein, was sozusagen per Definition auch ein traumatisches Erlebnis ist. Ne?
Mhm.
Genau. Aber es kann schon auch so Ängste um die Kinder geben, ne, die dann traumatisierend sind. Also es gibt schon so komische Situationen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das von meinen Kindern, als die klein waren, hatte ich manchmal, und vor allem wenn ich sehr überfordert war, also wenn es sehr anstrengend war, hatte ich so komische Gedanken, wenn die Kinder im Bett waren. Da habe ich mir dann gedacht, dann habe ich auch so Bilder gesehen, wie mein Sohn mit seinem Laufrad über eine Straße fährt und es kommt ein Auto.
Mhm.
Also so Szenarien, die ich nicht unter Kontrolle habe.
Mhm.
Wo dann wahnsinnige Panik kommt.
Mhm.
Und das kann einen traumatisieren.
Diese momentane Angst, ja.
Weil das natürlich, so, das wirkt ja so stark, also das ist ja so eine schwere Angstreaktion dann auch. Da geht das Adrenalin hoch, gell, das schießt ja. Da bist du ja erstmal am Flattern, ne?
Ja.
Genau. Und
ja, das habe ich tatsächlich auch, ja.
Kennst vielleicht?
Ich kenne von einem anderen, ja, Bereich.
Ja, also, und ich sage jetzt mal, das kann schon, wenn man das öfters hat und nichts dagegen tut, ja, ja, also im weit gefassten Traumabegriff passt es mit rein.
Im weit gefassten.
Ja, genau.
Ja. Dazu habe ich jetzt nämlich auch noch mal eine Frage. Ich habe neulich gemerkt, dass ich, wirklich unheimliche Angst vor dem Ertrinken meiner Kinder. Das war mir auch gar nicht mehr so bewusst. Mein Cousin ist mal in den Pool gefallen. Da war der 3. Okay. Und ich habe ihn gerettet bei meinen Großeltern. Ja. Der Onkel kam dann auch gleich, aber ich habe diesen Moment werde ich nicht vergessen.
Nee.
Und ich kann wirklich, ich kriege immer noch Gänsehaut. Neulich waren wir bei so einem Pool, auch in der Nähe, Party mit dem Kindergarten. Mhm. Und da war so ein großer Pool. Kennst du die, wo man gar nicht mehr reinschauen kann, weil die so hoch sind?
Ja.
Boah, und dann haben wir meine Tochter nicht gefunden am Abend. Ich bin echt rumgerannt wie eine Irre und habe meine Tochter gesucht. Und da ist mir echt klar geworden, okay, ich habe da wirklich...
Ja.
Was irgendwie nicht verarbeitet.
Also da ist es jetzt so, du weißt, wo es herkommt. Das heißt, du kannst es ja gut angehen. Ne? Also du könntest, wenn dich das stört, kannst du da relativ schnell und gut was machen, weil du es weißt, ne?
Ja.
Um was es geht. Viel schlimmer sind ja die Traumaerfahrungen, von denen wir nichts wissen und wir uns nicht erklären können, warum wir uns jetzt so verhalten und so reagieren.
Ja.
Das ist ja eigentlich das, wo dann wieder so eine Hilflosigkeit entsteht. Und das ist es dann so, da beißt sich die Katze so in den Schwanz. Und dann kommt man, das ist ein Teufelskreis, aus dem man so schlecht rauskommt. Ne?
Und muss man dann irgendwann herausfinden, was das Trauma war?
Muss man nicht. Nee,
muss man nicht.
Das war das, was wir vorhin besprochen haben.
Ja, genau, das hast du vorhin schon.
Wenn man gut arbeitet, dann
kann man das auch einbauen ins Leben. Kann man das auch
ins Leben einbauen. Mhm,
okay.
Genau. Ja. Genau.
Wow, Wahnsinn, was wir hier besprechen. Abschließend noch eine Frage. Und zwar zum Thema, was kann ich denn jetzt selber tun? Wie kann ich denn jetzt so meine Resilienz stärken? Hast du da so einen schnellen Tipp?
Also schneller Tipp ist, auf das allererste, was man machen muss, ist, dass man gut schlafen kann. Also das, auf das muss man echt achten, dass man ausreichend Schlaf bekommt. Und das ist ja oft schon das Schwierige, weil man oft schon Schlafstörungen hat.
Gehen wir ins nächste Thema, Andrea.
Gegen Schlafstörungen. Genau. Also,
okay. Nee. Wollte ich gerade fragen. Nee, nee, Quatsch.
Also, nee. Also viel frische Luft, genau. Mhm. Also ich sage jetzt einfach mal das, was alle auch eigentlich intuitiv meist auch wissen, aber der Schweinehund oft zu groß ist, ein bisschen sporteln, Herz-Kreislauf-Sportarten, also die so anregend sind, wo man ein bisschen den Puls hochbringt. Die sind auf jeden Fall gesund, die machen auch den Körper körperlich müde,
ja.
Das ist gut und es werden nicht verarbeitete Emotionen durch Ausdauersport abgebaut, was ganz wichtig
Toll.
Ist, also auch Ängste. Und das finde ich, das ist eine Sache, das ist richtig gut.
Toll, ja.
Genau, und das kann man gut machen. Natürlich kann man auch sich gesund ernähren, ist ein Pfeiler, ja. Aber ja.
Das ist schon mal so ein ganz toller
und
Tipp.
Und aufpassen, mit wem man sich umgibt.
Ja, was meinst du damit?
Naja, man muss halt gucken, mit welchen Menschen man sich letztendlich auch umgibt. Weil also es gibt einfach negative Einflüsse. Ja.
Mm.
Und da muss man schon auch ein bisschen drauf achten. Genau.
Ja.
Das stresst ja. Ne?
Total.
Genau.
Also wenn einem die Leute, wir sagen es auch relativ oft, nicht gut tun, weil sie einem Energie ziehen, weil sie vielleicht negativ sind oder weil sie einen irgendwie Kraft rauben, auf irgendeine Art, dann kann man auch mal sich mit anderen Leuten umgeben.
Richtig, genau.
Also wie zum Beispiel mit dir.
Oder mit dir, vielen Dank, genau. Ja, es ist, wobei das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Übung. Es ist schwieriger, als den Schweinehund beim Sport zu überwinden, denke ich.
Wahnsinnig schwierig, ja.
Das heißt ja oft, sind es ja Menschen, die einem auch nahestehen. Ne? Das ist ja nicht nur
die
Fremden, wo man sagt, naja, dann gehe ich halt weg von dem Gespräch, sondern man kommt dem nicht aus, ne? So, oder nur ganz schwierig.
Total, genau. Wir haben das im Training ganz oft, wir machen da auch immer wieder diese Übungen, welche Menschen rauben dir Kraft, welche geben dir Kraft.
Ja.
Manchmal sind es auch beide, also es ist beides aber meistens sind die wirklich in meiner Erfahrung jetzt in der Familie auch, vorhanden und dann kann man aber trotzdem auch was tun, also man muss ja nicht jeden Sonntag die Schwiegermutter treffen,
richtig,
man kann sich auch mal ausklinken als Mama und auch mal Ciao sagen.
Das ist auch so ein Thema, das hattest du, glaube ich, in deinem letzten Podcast auch, dieses Nein sagen ist manchmal so wichtig, ne? Und dieses Abgrenzen einfach, dieses Thema Abgrenzung.
Total, ja.
Genau, und das ist natürlich auch ein Thema.
Das ist wahnsinnig schwer, wirklich zu denken, weil ständig das ist, was denken die zu mir? Ich muss doch, also Glaubenssätze auch noch, ich muss doch als, zum Beispiel, wenn wir bei diesem Schwiegermutter-Thema bleiben, ich muss doch da auch da sein und ich bin doch da, die haben jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber andererseits ist viel wichtiger, dass mein eigener Energiehaushalt stimmt und wenn ich selber total in der Disbalance bin und die nur anmotzen würde, dann würde ich sagen, bleib eher zu Hause, und das ist lustig, das Verständnis ist so stark, wenn ich klar und deutlich Nein sage und auch sage, du, ich möchte das und das machen, ich bleib zu Hause, dann wird das auch mehr akzeptiert als dieses Rumeiern oder Rechtfertigen, was wir gerne tun,
sondern, also eine klare Kommunikation ist viel wert, gell?
Total.
Richtig. Genau,
Ja, Andrea, ich danke dir. Es war so intensiv. Ich habe teilweise gerne alle meine Fragen vergessen. Und
ja. Es ist ein Riesenthema, ne? Also ja, da kann man so tief gehen und da gibt es so viele Bereiche. Also egal, was man da anspricht, da kann man da schon wieder noch weiter reingehen, ne? Und es betrifft so viele Menschen. Also das ist ja auch so.
Wahnsinn. Ja, es ist so ein, also egal, mit wem ich jetzt drüber spreche, ist das allen mittlerweile ein Begriff und, oder fast allen. Und ja, ich danke dir einfach, dass du bei uns im Podcast warst. Du bist eine wahnsinnige Bereicherung. Danke dir.
Vielen Dank. Freue mich sehr. Und danke für deine guten Fragen.
Gerne. Ja, ich bin so dankbar, dass wir dieses Interview haben und hoffe, dir hat's gefallen. Wenn du uns magst, wenn du unseren Podcast magst, dann freuen wir uns über das ein oder andere Sternchen in deiner Podcast-App, zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify, Castbox oder, je nachdem, ja, da wo du deinen Podcast hörst. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja im 5-Tages-Kurs. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns gerne an hallo@glücksheldin.de. Jetzt wünsche ich dir noch eine gelassene, schöne Zeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dann, deine Olivia von Glücksheldin.